Schönen guten Morgen, ihr Lieben. Freue mich, euch zu sehen und möchte, naja, eigentlich schon fast Mittag, ne? Aber das ist ja egal. Und möchte gerne den Gedanken, mit dem wir den Gottesdienst, das heißt mit dem Rebecca den Gottesdienst eröffnet hat, nochmal aufgreifen, weil das doch irgendwie ziemlich atemberaubend ist, finde ich. Wenn wir in diesen Tagen vielleicht mehr noch, hoffentlich mehr noch als sonst das Jahr über, an das denken, was Jesus für uns getan hat. Und wenn wir dieses Wort hören, dass er für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, als überhaupt nichts Attraktives an uns war, überhaupt nichts Anziehendes, überhaupt nichts, was irgendwie einen hohen Preis jemals hätte rechtfertigen können, dann ist das ja die gewaltigste und die großartigste und die formidabelste und die famoseste und die schönste und die herrlichste und die absolut genialste, oder heute habe ich wieder ein Wort gelernt, was ich so noch nicht kannte, hammerfetteste Botschaft der Welt. Obwohl ich auch glaube, zwischen cool und hammercool ist gar nicht so ein Unterschied, oder? Okay, aber das können wir nachher klären. Und dennoch würde ich beinahe sagen, es gibt noch so etwas wie eine Steigerung dieser Botschaft. Es gibt da noch einen Aspekt, es gibt noch einen Akzent, der einem noch viel mehr die Schuhe auszieht, als allein schon diese für uns ja doch eigentlich unglaubliche Wahrheit, dass er für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Weißt du, was die ganze Sache, wenn das denn möglich ist, ich glaube nicht, dass man das noch steigern kann, aber was das irgendwie fast noch überhöht, ist für mich die Tatsache, dass der ewige Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, dass dieser ewige Gott, der alle Zukunft genauso kennt und dem alles, was in Zukunft sein wird, ebenso präsent ist wie für uns dieser Moment oder das, was vor einer Stunde war oder vor 10 Minuten, dass der in dem vollen Wissen um das, was das bedeuten würde, uns Menschen überhaupt erst erschaffen hat. Das, ich hätte fast gesagt, schlägt für mich dem fast den Boden aus, aber das klingt vielleicht zu negativ, ne? Aber überleg einmal, Wenn ich überhaupt die Möglichkeit hätte, irgendetwas zu erschaffen, die ich als Mensch nur so sehr begrenzt habe, ne? Also ich habe 4 Kinder und ich freue mich sehr über die, also was heißt Kinder, erwachsene Kinder. Ja, und ich habe natürlich schon was dazu beigetragen, dass die entstanden sind. Aber das war doch nicht so eine gezielte Überlegung irgendwie, ne? Sondern das ist eben so geschehen und es ist so gekommen und es ist wunderbar so. Aber wenn ich gewusst hätte, dass, sagen wir mal, einer meiner Söhne, ich habe 2 Söhne und 2 Töchter, dass einer meiner Söhne irgendwann zum Massenmörder wird. Schrecklicher Gedanke, oder? Aber es gibt doch so Menschen in der Welt. Und es hat sie gegeben zu allen Zeiten. Oder zum Kinderschänder. Oder was auch immer dir da jetzt einfallen mag. Und ich hätte die Wahl gehabt, diesen Menschen in die Welt zu setzen oder auch nicht. Ob ich's je getan hätte? Ich glaube nicht. Der Welt einen Massenmörder? Einen Kinderschänder oder was auch immer für eine üble Figur zu ersparen, wenn das in meiner Macht gestanden hätte, dann hätte es diesen Menschen nicht gegeben. Gott aber, in dem vollen Wissen, ja, in der Präsenz, in der Gegenwart dessen, was es ihn kosten würde, er, der seinen einzigen Sohn gab. Und wir haben gehört, ansatzweise, andeutungsweise von den unglaublichen Leiden, die er als Mensch auf sich genommen hat. Aber das ist ja nur die eine Seite. Es gibt ja da auch noch die himmlische, die göttliche Seite. Er, der die Herrlichkeit verließ und all das, wir kennen das Evangelium. In dem vollen Bewusstsein all dessen, in jedem Detail, in jeder schrecklichen Finsternis, mein Gott, warum hast du mich verlassen, lässt Gott sich nicht abbringen davon, uns Menschen zu erschaffen. Uns, die ihn diesen Preis kosten würden. Und das, ihr Lieben, ist eigentlich nur mit dem Wort übernatürlich zu bezeichnen. Denn kein Mensch würde je so handeln. Kein Mensch. Wissend, ich werde mich selbst ans Kreuz schlagen lassen. Ich werde mich selbst demütigen bis in den tiefsten Schmutz hinein, tiefer als je ein Wesen in diesem Kosmos gedemütigt worden ist. Tiefer sogar als die abgefallenen Engel. Und ich tue es aber doch. Warum? Ich glaube, wir haben das heute Morgen schon gesungen. Vater des Lichts, du freust dich an deinen Kindern. Und das Tolle ist, dass das ja jedem Menschen gilt. Jeder Mensch ist ein Gedanke Gottes. Und das gilt eben auch dem Massenmörder. Und das gilt auch dem Drogendealer. Und es gilt auch dem Kriegsverbrecher. Und es gilt auch dem Kinderschänder. Auch ihn und sie hat Gott gewollt. Gott will sicher nicht, dass Menschen so bleiben. Dafür hat Jesus sein Blut gegeben. Aber gewollt hat er sie. Und auch sie waren ihm diesen Preis wert. Und erst recht jeder und jede hier heute Morgen von uns. Und das ist eine Wahrheit, die mich auch nach Jahrzehnten Christsein eigentlich immer mehr erstaunt. Und immer mehr aufwühlt und immer mehr, naja, mit Begeisterung ist das so eine Sache bei Norddeutschen, aber doch irgendwie schon. Ja, die regt mich total auf, diese Wahrheit. Das ist doch unfassbar. So hat Gott gehandelt für mich. Er hätte mich doch nicht schaffen müssen und übrigens auch keinen und keine von euch. Er hatte doch die Herrlichkeit aller Herrlichkeiten, die Fülle aller Fülle im Himmel. Er war doch ewig vollkommen allgenügsam in sich selbst, wie das die alten Theologen ausgedrückt haben. Ihm fehlte doch nichts, oder? Gott ist vollkommen. Die Herrlichkeit des Himmels bestand doch schon, ehe auch nur ein menschliches Gen überhaupt je angedacht war, geschweige denn existierte. Gott hatte alles, ihm fehlte nichts, doch wir fehlten ihm. Wir fehlten ihm, gerade auch um diesen Preis, den es ihn gekostet hat. Und damit könnte man eigentlich schon wieder ins Gebet gehen, aber ich glaube, ihr erwartet schon auch noch sowas wie eine Predigt von mir. Und deswegen will ich versuchen, den Bogen zu schlagen. Wir haben heute Palmsonntag. Das ist, weil nächste Woche Ostern ist, ne? Ist immer eine Woche davor. Palmsonntag. Und Palmsonntag hat ja schon auch irgendwie was mit dieser Botschaft zu tun. Da ist Jesus auf dem Esel reitend und so weiter. Ich will jetzt keine Details hier ausbreiten. Der nach Jerusalem einkehrt und der bejubelt wird von den Massen. Und man mag fast denken, in diesem Moment Palmsonntag, naja, okay, so schlimm war das alles nicht. Das geht ja doch irgendwie alles glatt. Ja, wir haben vorhin von der Great Parade oder hieß es Big Parade, ne? Also von dem großen Siegeszug, von dem Triumphzug, der in Christus sein wird und auch jetzt im Himmel ist, aber irgendwann auch sichtbar sein wird vor aller Welt, gesungen. Und es ist fast so, an Palmsonntag, da findet dieser Triumphzug statt oder er wird vorweggenommen. Christus kehrt ein in die heilige Stadt, er kehrt ein zum Tempel und er wird bejubelt und er wird ja, gepriesen. Ne? Ihm wird gehuldigt und das ist überhaupt mega oberfett und was weiß ich. Und es ist das Event und das Ereignis aller Ereignisse. Aber es schlägt dann ja doch ganz schnell um. Und aus dem Hosianna wird im Handumdrehen, in einem Augenaufschlag, das Kreuzige ihn. Kreuzigt ihn. Lass den verrecken. Der taucht doch nichts. Den wollen wir nicht. So, mit diesen Abgründen haben wir an diesem Tag zu tun. Palmsonntag, Passionszeit, Passazeit, ihr werdet Passa feiern in einigen Tagen, ist auch immer Pilgerzeit. Einige von euch, wenn ich das richtig mitbekommen habe, sind irgendwo schon hingepilgert, wahrscheinlich in südliche Gefilde oder in freundlichere Landschaften, wo mehr Wasser ist oder wie auch immer, also an die wunderbare Nordsee, wo man Menschen nur empfehlen kann, ganz viel Zeit zu verbringen. Ne, wo, lassen wir das, sonst wird's fleischlich. Ja, jedenfalls, wir leben in einer Zeit, das ist aber nicht eigentlich das, was mit Pilgern gemeint ist, ne? Wo von alters her Menschen zum Tempel gepilgert sind. Und ich möchte heute Morgen einen Text mit euch lesen, den wahrscheinlich viele gut kennen, der mit diesem Vorgang des Pilgerns zu tun hat. Das ist der 121. Psalm und er ist in der Tat auch schon so überschrieben. Ein Wallfahrtslied oder ein Pilgerlied, das ist eigentlich dasselbe. Und lautet: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird mir Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er lässt deinen Fuß nicht wanken, der dich behütet, schlummert nicht. Siehe, es schlummert noch schläft nicht der Hüter Israels. Der Herr ist dein Hüter, der Herr ist dein Schatten zu deiner Rechten. Bei Tage wird dich die Sonne nicht stechen, brauchst also gar nicht nach Mallorca fahren, ist müßig, ne? Entschuldigung, das soll man nicht dem Wort Gottes untermengen. Also, bei Tage wird dich die Sonne nicht stechen, noch der Mond des Nachts. Aber an dieser Stelle muss ich doch immer sagen, ich habe noch nie verstanden, bei allem Studium des Hebräischen und so, das steht da wirklich so, was das heißt. Der Mond sticht dich nicht bei Nacht. Weiß nicht, ob du schon mal vom Mond gestochen worden bist. Wenn ja, erzähl mir hinterher mal, wie das ist. Ja, aber das nur am Rande. Ich lese es lieber nochmal. Bei Tage wird dich die Sonne nicht stechen, noch der Mond des Nachts. Was im übertragenen Sinne gemeint ist, glaube ich, ergibt sich dann schon. Der Herr nämlich behütet dich vor allem Bösen. Er behütet dein Leben. Er behütet dein Leben vor den evidenten Gefahren wie dem Sonnenbrand und überhaupt, ne, dem Sonnenstich und dergleichen, aber auch vor den unscheinbaren, vor dem scheinbar so harmlosen Mond in der Nacht, unter dem doch allerlei sich zutragen mag, was denn doch eben auch dein Leben gefährdet. Der Herr behütet dich vor allem Bösen, er behütet dein Leben. Der Herr behütet deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Da sind, so stelle ich mir das jedenfalls vor, zwei Pilger auf dem Weg, nun ja, natürlich nach Jerusalem. Zu einem der großen Feste am Tempel, sei es nun das der Laubhütten oder der ungesäuerten Brote, das Passa oder das Opferfest, das wissen wir letzten Endes nicht. Fest steht aber, es ist ein, lasst mich mal ruhig dieses Wort benutzen, es ist ein religiöser Gang, den sie antreten. Ein Weg des Glaubens, so können wir auch sagen. Gott gefallen wollen sie, wollen den, ohne jeden Beiklang gesagt, den frommen Pflichten genügen, die ihr Glaube mit sich bringt. Religion, eine Haltung des Glaubens, kann ja doch nicht passiv oder phlegmatisch untätig gelebt werden. Sonst wird sie im Alltag bis zur Unkenntlichkeit zerrieben und religiöse Menschen dieser Art kennen wir vielleicht auch zuhauf aus unserem eigenen Umfeld. Nein, eine Haltung des Glaubens fordert immer wieder das Heraustreten aus den Kulissen, die besondere Tat, das engagierte Bekenntnis, das seinen Preis hat. Verzicht, Anstrengung, Hingabe, Risiko, all das und noch vieles mehr. Risiko, das ist hier mit Händen zu greifen. Wir wissen nicht, von wo sie aufbrechen. Vielleicht aus einem der Täler Galiläas oder aus der Gegend des Golan im nördlichen Ostjordanland gelegen. Vielleicht auch irgendwo aus einem Dorf am Rande der Wüste weit im Süden im Negev. Wie auch immer, woher auch immer sie kommen, wir wissen es nicht. Das erste Stück Wegs aus ihrem Städtchen heraus, wir würden wahrscheinlich eher von einem Dorf sprechen, das dürfte ihnen noch vertraut gewesen sein. So mussten sie wahrscheinlich tagtäglich auch zu ihren Äckern oder Viehweiden gehen. Aber dann ist es doch nicht zu vermeiden, wenn man nach Jerusalem will, das vertraute Tal zu verlassen. Vor ihnen mag ein steil und schmal, dicht überm Abgrund den Hang sich hinaufwindender Saumpfad gelegen haben. Oder auch eine düstere, enge Schlucht, in der hinter der nächsten Wegbiegung schon wer weiß was lauern konnte. Auch wenn die Gegend nach unseren Maßstäben nicht als bewaldet zu bezeichnen wäre, war sie doch sicherlich dicht mit Gestrüpp und allerlei Buschwerk bewachsen und es gab umherstreifende Bären ebenso wie nach Fleisch lechzende Raubkatzen. Bloß die dürften es kaum gewesen sein, die Pilger, die im Alltag mit hoher Wahrscheinlichkeit Bauern waren, Schaf- und Ziegenhirten, irgend so etwas, die sie in der Kühle des frühen Morgens frösteln ließen. Nein, da gab es Räuberbanden, die die Wege unsicher machten. Selbst irgendeiner marodierenden Söldnertruppe konnte man jederzeit begegnen. So furchtbar viel hat sich im Vorderen Orient offensichtlich nicht geändert, wenn wir die Nachrichten aus Syrien und anderswoher uns anschauen. Und aus der fernen Provinz zum Tempel pilgern konnte man ja nun nicht gut ohne jede Wegzehrung, vor allem aber nicht ohne die eine oder andere mehr oder weniger diskret ins Gewand eingenähte Silbermünze. Denn irgendwie wollte man ja auch sein Opfer bezahlen am Tempel. Und natürlich waren die Banden der Wüstensöhne im Gegensatz zu den armen Pilgern beritten unterwegs, ne, mit Four-Wheel-Drive und Offroad und so weiter. Jedenfalls darauf spezialisiert, die Saumpfade scharf im Auge zu behalten, die nach Jerusalem führten. So wie du dich heute mit ziemlicher Sicherheit auf eine unerfreuliche Begegnung mit somalischen Piraten einstellen kannst, wenn du mit einem Frachtschiff durch den Golf von Aden fährst, so war es damals kaum möglich, zum Zion zu pilgern, ohne dass man hinter irgendeiner Sanddüne oder Hügelkuppe oder Wegbiegung fies grinsenden Straßenterroristen sich gegenüber sah, den Krummdolch in der Hand und manchmal wohl buchstäblich das Messer zwischen den Zähnen. Und das Fatale war, je näher am Tempel, je näher du an dein Ziel kamst, umso mehr Pilger waren logischerweise auf den Wegen unterwegs und umso größer wurde die Gefahr. Wir können auch sagen, je weiter fortgeschritten du auf deinem Weg des Glaubens warst, umso eher musstest du auf eine solche Herausforderung gefasst sein, bei der es, man täusche sich nicht, immer um alles oder nichts ging, um Leben oder Tod. Auch wenn der Verlust der Silbermünzen für das Tempelopfer vielleicht schon schlimm genug war, so ging es doch noch um viel mehr. Es ging dabei um alles oder nichts. Zu Recht also machte man sich mit äußerst gemischten und vorwiegend mulmigen Gefühlen auf jenen Pilgerweg, zumal, aber das nur am Rande erwähnt, in diesen Zeiten es ja üblich war, dass man Mutti zu Hause lassen musste. Das war eine Männersache. Ne? Und Männer ohne Frauen, das funktionierte sowieso nicht gut. Schon gar nicht unterwegs. Ne? Findet man nichts wieder im Koffer und überhaupt die Hälfte fehlt und so. Kennt ihr. Also, man machte sich sicherlich mit einigermaßen durchwachsenen Gefühlen auf diesen Weg, den man aber doch ebenso sehr gehen wollte, wie man es musste. Man musste es, weil religiöse Identität nun einmal mit Regeln einhergeht, die man nicht nach eigenem Gusto, nach den Neigungen und Strebungen persönlicher Befindlichkeit und je nach Tagesform aufstellen oder wieder umwerfen kann, wie es einem gerade passt, sondern die einem von Alters her und mit guten Gründen vorgegeben sind. Und man wollte es auch zugleich, weil man doch jenen Glauben, der schon der Glaube der Mütter und Väter gewesen war, nicht nur pro forma, sondern mit ganzem Herzen bejahte, weil es einem Herzenssache war, Gott dem Allmächtigen zu gefallen und seinen Willen zu tun. Und schaut, so ist es ja doch eben auch mit dem Glauben. Er führt einen auf Wege, die man nicht einschlagen würde, wenn man nicht von ihm gepackt wäre. Er bringt einen von den vorgezeichneten Pfaden ab, deren Wegmarken Familie, Schicht, Bildung, Herkunft, Kultur, was weiß ich heißen. Er lässt zum Beispiel den Konzernerben ein Armutsgelübde ablegen und sein Vermögen einem Orden überschreiben. Er treibt die behütete Zahnarzttochter als Krankenschwester in ein pakistanisches Elendsviertel, wo sie den verschleierten Töchtern streng muslimischer Väter von Christus erzählt, was jederzeit dazu führen kann, dass ihre Überreste, wenn überhaupt, in einem Zinksarg nach Hause kommen. Er macht aus dem schlecht genährten, analphabetischen Abkömmling eines Tagelöhners aus Burkina Faso einen Mann, der als Prediger des alten Europa, des Evangeliums im alten Europa, so wollte ich sagen, als Prediger des Evangeliums im alten Europa Akzente setzt, der die Massen begeistert, Tausende nachdenklich macht und viele Menschen ihrerseits nach dem Weg mit Christus fragen lässt. Oder er lässt den einzigen Sohn eines kleinbürgerlichen Aufsteigers mit Einzelabitur in der Tasche alle Bildungs- und Aufstiegschancen in den Wind schlagen, weil er nicht anders kann und nichts anderes will, als Jesus zu verkündigen. Auch wenn der Vater dabei fassungslos und beschämt zurückbleibt. Der Glaube kann Menschen durchaus auf Wege führen, die Gene und Sozialisation ihnen nicht vorgeben. Aber er macht diese Menschen nicht zu Helden. So stehen sie denn also da, unsere Pilger, und blicken ängstlich die düsteren Hänge hinauf, die ihren Weg säumen. Wo lauern die Wegelagerer? Blinkt irgendwo etwas auf, wenn ein Sonnenstrahl darauf fällt, eine Pfeilspitze oder ein gezückter Dolch? Und zugleich mag der Blick die eigene, eher dürftige Ausrüstung streifen. Werden denn die paar Fackeln ausreichen, um nicht über Felsvorsprünge und Baumwurzeln zu stolpern, falls die Dämmerung einen überfällt, noch ehe man einen Platz fürs Nachtlager gefunden hat? Und läuft man nicht Gefahr, Hals über Kopf in eine Schlucht zu stürzen, weil man im Dunkeln ins Leere getreten ist? Wird das fadenscheinig aussehende Gewand genügend Schutz gegen die sengende Sonne bieten? Und die dünne Zeltdecke die Kälte abhalten, die bei klarem Nachthimmel auch im Orient ganz schön schneidend sein kann? Hab ich alles, was ich brauche? Kann ich das wirklich schaffen? Ist das nicht vermessen, sich auf diesen Weg zu machen? Ja, das vielleicht nicht, aber auch noch zu glauben, dass man das Ziel erreicht? Ist das nicht pure Einbildung? Haben sich nicht andere mit ganzen Karawanen auf den Weg gemacht und es trotzdem noch schwer genug gehabt? Wie soll ich da mithalten? Aus eigener Kraft jedenfalls nicht. Woher wird Hilfe für mich kommen? Ich gehe meinen Weg um des Herrn willen. Sicher bin ich, dass er und niemand anders es ist, der mich gerufen hat. Hätte ich diese Stimme nicht gehört, so unmissverständlich wie unverkennbar, wäre ich niemals aus der Eingesessenheit aufgebrochen, da oben an meiner Küste, und hätte im Leben nicht die Sicherheit der vorgezeichneten Laufbahn aufgegeben. Diese Stimme war unwiderstehlich, unüberhörbar. Sie ließ mir keine Ruhe und machte alles andere zur Fadennebensache. Ihre Faszination war wie ein Sog. Jahwe, der lebendige Gott in Jesus, seinem Sohn, durch die Ruach, den Heiligen Geist, er rief mich. Ja, ganz oder gar nicht. Ja, ohne alle Rückversicherungen und ja, was den besagten Abiturienten angeht, ohne bürgerliche Bestallung. Nichts anderes in der Tasche als das Predigerdiplom einer gesellschaftlich nicht besonders relevanten Freikirche und die Akten einer unfertigen Doktorarbeit unter jahrzehntealtem Staub vergilbend. Ja, haben wir Pilger gesagt. Aber zuerst hat er Ja zu uns gesagt. Dich will ich, dich rufe ich. Denn überlege bitte mal, offensichtlich ist es doch so, dass er viele, allzu viele, nicht gerufen hat. Jedenfalls bis heute nicht. Aber dich hat er gerufen. Folge du mir nach. Darin aber ist enthalten, du wirst mich sehen. Der Weg ist mein Weg. Du bist kein Pfadfinder, Entschuldigung an alle Ranger, falls hier welche sind. Du bist kein Pfadfinder, du bist eine Nachfolgerin, bist ein Nachfolger. Deine Sache ist, auf mich zu schauen, dich in Bewegung zu setzen und in Bewegung zu bleiben. Ja, das ist deine Sache, aber nicht für dich zu sorgen. Oder gar dich um dich zu sorgen. Das habe ich übernommen. Deshalb schicke ich Jesus dich sogar ohne jedes eigene Gepäck los. Lies es nach in Matthäus Kapitel 10. Dafür sorge ich. Ich bin der, der Himmel und Erde gemacht hat. Aber Augenblick mal. Wie gegenwärtig ist es uns noch, dass der Schöpfer, der Ewige, der Unaussprechliche, der Alleine, der Lebendige, von dessen unfassbaren Ratschlüssen, Plänen und Gedanken wir vorhin einleitend gehört haben, dass er es ist, Vater, Sohn und Heiliger Geist, dass er es ist, der uns losgeschickt hat, der unseren Weg vorgibt, dessen persönlicher, höchstpersönlicher Ruf an dich und mich es war, was unseren Lebenskurs bestimmt hat, unsere Werte definiert, uns, lasst es mich mal so sagen, auch wenn es unschön klingt, uns durchregiert bis in die intimsten Vollzüge unseres individualethischen Tuns und Lassens. Dass wir nicht ein protestantisches oder meinetwegen auch römisches Kulturchristentum leben, weil wir da eben reingeboren sind und uns nichts anderes eingefallen ist und wir nie in Indien waren oder was weiß ich. Dass wir uns nicht einfach die bestmögliche Philosophie auf die Fahnen geschrieben haben und sie nun auf unsere Existenz anwenden. Nein, dass wir ergriffen, dass wir gepackt wurden von dem einen einzigen lebendigen Gott. Und dass kein Tag vergeht, an dem dieser Ruf nicht aufs Neue erschallt, wie seine Gnade jeden Morgen neu ist. Wie gegenwärtig ist uns das noch? Je mehr das unsere Erfahrungsgewissheit ausmacht, umso zutraulicher werden wir jeden Schritt unseres Weges unter dem Herzen und nicht bloß Lippenbekenntnis gehen, meine Hilfe kommt. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wovor soll ich mich heute fürchten? Es ist der Herr, der mir hilft, weil ich ihm folgen soll und folgen will. Es ist sein Weg, der weitergeht, auch wenn mir was misslingt, wenn Erfolge ausbleiben oder Menschen ihre Aggressionen gegen mich richten. Sein Weg geht weiter, weil sein Ziel, wie es zum Beispiel Martin Luther sagen würde, unverrückbar ist. So wie der Tempel Jahrhundert um Jahrhundert auf dem Zionsberg stand und auf den Pilger wartete, mochte der auch noch so viele Umwege gehen, auf seiner Wanderung aufgehalten werden oder Rückschläge erleiden, so wankt auch das Ziel meines Pilgerns nicht. Christus selbst, in dessen Ebenbild ich umgewandelt werden soll, umgewandelt werde, in dessen Bild, das heißt, aus dem heraus ich erschaffen bin und in dem ich in Ewigkeit wieder aufgehen soll. Der Anfänger, ja, losgehen ist nicht immer schwer, aber eben auch der Vollender meines Glaubens ist. Der vor dem Vater im Himmel für mich gerade steht, wie es der Hebräerbrief bezeugt, komme, was da wolle. Denn sein Ruf in mein Dasein ist zugleich eine Zusicherung an mich. Ich hab dir schon längst, sagt Jesus, eine Wohnung hergerichtet im Reich der Himmel. Mach dich auf deinen Weg. Ich sorg dafür, dass du ans Ziel kommst, weil ich das will. Ist Gott für uns, so drückt es der Apostel Paulus aus, von dem wir heute Morgen eben auch schon gehört haben, ist Gott für uns, wer um alles in der Welt kann und will denn jemals gegen uns sein? Und so wird der, dem alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben ist, mir zum Hüter. Nein, nicht zu dem, der meine Wiege schaukelt oder mir die verrutschte Wolldecke wieder überlegt, wenn ich mich auf dem Sofa fläzt. Doch, vielleicht tut er das auch. Aber primär ist er der Hüter, der Bewahrer des Pilgers. Desjenigen, der es wagt, loszugehen. Der den Weg zum Heiligtum unter die Füße nimmt, so riskant er auch erscheinen mag. Dem Gottes Gegenwart, der Ort des Gotteslobes und des Opfers, und das ist Zion und Golgatha, unwiderstehlich anzieht. Der, um ihn nochmal zu bemühen, wie ein Luther ist. Ein Luther, der zwar keineswegs gesagt hat, hier stehe ich kann nicht anders, aber genau das gelebt hat. Also er hat es wörtlich nicht so gesagt, sinngemäß sicherlich schon. Aber jedenfalls hat er genau das gelebt, vor Kaiser und Reich, vor allem Mächtigen und Gewaltigen der Welt zu treten, 1521 in Worms. Auf dem Weg dahin ist er vermutlich auch hier durchgekommen, ja, vielleicht ein paar Meter von hier vorbeigegangen, aber das ist nur am Rande, wir betreiben ja hier keinen Heiligenkult. Jedenfalls, diesen Schritt zu gehen, das konnte nicht nur, sondern das würde mit hoher Wahrscheinlichkeit seinem Leben ein Ende setzen. Genau wie einem Jan Hus 100 Jahre zuvor, Konzil von Konstanz. Na, wir feiern gerade, oder manche Leute feiern gerade die 600-Jahr-Feier dieses Konzils. 1415, ne, ist das entscheidende Jahr, wo der Mann Gottes, Jan Hus, entgegen allen Zusicherungen, die ihm gegeben wurden, grausam hingerichtet wurde, weil er für die Wahrheit des Evangeliums einstand. So, ich gehe diesen Weg, weil ich nicht anders kann. Und es kann mich alles kosten. Aber schauen wir nochmal auf Luther. Was war denn dieses Risiko gegen das Evangelium, das gepredigt werden musste? Davon hing für Millionen Leben und Tod ab. Ewiges Leben oder ewige Verderbnis. Und so ging Martin Luther und so gingen im Lauf der Geschichte viele, unzählige, von Christus gerufen und Christus vor Augen, was auch immer dieser Weg bringen mag. Ein Tag in deinen Vorhöfen, so heißt es schon im Alten Bund, ist besser als sonst tausend. Was nützt mir denn alle Herrlichkeit der Welt? Was nützt es mir aus dem Munde unseres Herrn, wenn ich die Welt gewönne und nehme doch Schaden an meiner Seele und bin ich nicht auf dem Weg Gottes unterwegs, dann erleidet meine Seele auf jedem Schritt Schaden, den ich auch nur gehen kann. Ein so gerufener, ein Pilger mag es dem anderen sagen, und genau das geschieht gerade jetzt und hier in unserem Miteinander, er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke. Er hat genau das Maß an Kraft, Ausdauer, Entschlossenheit, Zuversicht für dich, das du für das nächste Stück Weg brauchst. Was auch immer dein nächstes Stück Weg sein mag. Es kann ja sein, dass auf deiner Agenda für die nächsten Wochen, was weiß denn ich, die Seele baumeln lassen auf einer sonnenverbrannten Insel unter Palmen steht. Aber es kann genauso sein, und übrigens, das eine kann zum anderen sehr schnell umschlagen, denken wir nur, daran denke ich jedes Mal, wenn wir diesen eigentlich wunderschönen Chorus singen von den gewaltigen Wassern. Hätte man den eigentlich damals singen können, als der Tsunami wütete in Thailand? Also das kann sehr schnell umschlagen. Ne? Das wunderbare blaue Meer, auf das wir schauen, kann sehr schnell zur Todesgewalt werden. Also was auch immer auf deinem Weg auf dich zukommt, ob es nun das Seele baumeln lassen ist oder ob es Unaussprechliches ist, das im Todesschatten auf dich lauert oder auch nur der normale Alltag, der dich aber abscheuert wie der Asphalt den Reifen. Was auch immer es ist, dein Hüter schlummert nicht. Selbst wenn dich der Sekundenschlaf übermannen sollte, der im Nu dein ganzes Leben aus der Bahn katapultieren kann. Selbst wenn du tief schläfst und dein kognitives Bewusstsein, damit auch deine Selbstkontrolle außer Betrieb ist. Wenn du sabbernd vor dich hinschnarchst und Morphos dich mit verwirrenden Träumen traktiert und gleichzeitig balkanesische Finsterlinge mit der Brechstange um dein Haus schleichen, soll es ja alles geben. Natürlich nur im Bilde gesprochen. Dein Hüter schlummert nicht. Dein Hüter schlummert nicht, nicht, wenn dein Kompass auf den Ort seiner Gegenwart und seiner Herrlichkeit ausgerichtet ist. Nicht, wenn er selbst, Christus, Wahrheit und Leben, dein Weg ist. Weißt du was? Vielleicht fällst du unter die Räuber. Nirgendwo steht, dass das ausgeschlossen ist. Nirgendwo ist das garantiert. Doch selbst wenn, dann schickt er den Samariter zur rechten Zeit. Und wenn der Samariter als seliges Ende kommt, denn auch das ist ein Samaritergeschenk, wenn man ein seliges Ende erleben darf. Oder einen seligen Umstieg in die Ewigkeit. Ne? Immer wieder darf man das sagen. Das verbraucht sich nicht, so wie auch hier der eine Pilger es dem anderen gleich mehrfach zuruft, siehe, es schläft noch schlummert nicht, der Hüter Israels. Darin steckt zugleich die Ermutigung, du bist eine oder einer aus Gottes Volk. Selbst wenn du also deine Wenigkeit für viel zu unbedeutend hältst, als dass Gott sich deiner annehmen sollte, und ich bitte euch, wer kann es denn wirklich zum Nennwert nehmen, dass er die Haare auf unserem Kopf alle gezählt hat? Okay, gibt vielleicht ein paar Brüder, die sagen, bei mir ist es nicht so schwer, aber darum geht's ja jetzt nicht. Wer kann denn das zum Nennwert nehmen? 7 Milliarden mal zig Millionen Haare? Aber Achtung, Wortspiel, haargenau so bezeugt es Gottes Wort. Selbst wenn du also genau wie ich nicht fassen können solltest, dass du für
Gott bitteschön ein First-Class-VIP seist. So ist doch unbestreitbar, ob du das nun fassen kannst oder nicht, ob du es fühlst oder nicht, ob du das irgendwo innerlich vielleicht sogar anzweifelst oder nicht. Es ist doch unbestreitbar, dass du hineingetauft bist in sein Volk, seine Kirche, die er ganz sicher nicht aus den Augen lassen und deren Wohl er ganz sicher nicht verschlafen wird. Du bist einer aus Gottes Volk, eine aus Gottes Volk. Schon darum, allein darum wird er dein Leben behüten. Und übrigens, wenn du nicht zu Gottes Volk gehören solltest, dann sollst du wissen, dass du aber genau dazu eingeladen bist, ohne Wenn und Aber, hier und jetzt eingeladen bist, zu Gottes Volk zu gehören. Und zwar auch nicht von irgendeinem dahergelaufenen Prediger, sondern von ihm, von Gott selbst. Eingeladen, ohne Wenn und Aber. In der Passionszeit, und hier möge der Kreis sich schließen heute Vormittag, in der Passionszeit erinnern wir uns ganz besonders des einen Pilgers, des Mannes Jesus aus Nazareth in Galiläa. Des einen, für den das nicht galt. Der zutiefst gottgläubig, gehorsam, ja, was niemand von uns je behaupten könnte, nicht mal Mutter Teresa oder Franz von Assisi oder Billy Graham oder meinetwegen Reinhard Bonnke oder wen auch immer du hier nennen willst, an Glaubenshelden und Vorbildern. Niemand von uns könnte je das von sich behaupten, was von ihm bezeugt wird, dass er ohne jede Sünde war. Der jeden Weg zu den Menschen ging, auch die Lepra-Ghettos, die Mafia-Paläste, vulgo Zöllner-Villen oder Rotlicht-Kaschemmen oder was auch immer nicht scheute, weil er die Menschen, alle Menschen mit einer unglaublichen, unbezähmbaren Leidenschaft liebte. Der war der Einzige, der schreien musste, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er war der Einzige, der das ausrufen musste. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Einzige, der es nicht verdient hatte. Ihn verließ der Hüter Israels. Er verreckte Gott verlassen am römischen Galgen, den wir Kreuz nennen. Doch er stand wieder auf. Ostern. Er stand wieder auf, sehr bald wandte sein Gott, sein Vater sich ihm wieder zu. Er lebt und er ist der Rufende, Lockende, der Unüberhörbare, der Unwiderstehliche, er selbst. Und in diesem Ruf schwingt unweigerlich das Versprechen mit, schau, weil ich in der Hölle der Gottverlassenheit war, brauchst du es nie mehr zu sein. Dafür stehe ich gerade, ich der Auferstandene, jederzeit unter allen Umständen. Da, wo ich bin, da darfst du sein. Und ich, so sagt er, ich sitze zur Rechten Gottes auf seinem Thron. Ich rufe dich heraus aus einem gottlosen und das ist ziellosen, letztlich auch sinnlosen Dasein. Ich behüte deinen Ausgang. Deinen Start auf den Pilgerweg eines in Jesus Vernarrten. Und ich rufe dich herein, herein in die atemberaubende Gegenwart Gottes, den durch und durch realen Traum aller Träume, herein zu mir. Ich behüte deinen Eingang. So wird es heute sein, diese Woche und bis in Ewigkeit. Denn niemals wird ein anderer den Thron Gottes einnehmen, als der, der sich für dich und für uns alle ans Kreuz schlagen ließ. Und deswegen gibt es nur diesen einen Weg, der sich zu gehen lohnt. Diesen einen Weg, der er selber ist. Er, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und von diesem Weg ist niemand ausgeschlossen und er ist niemandem versperrt. Und du brauchst noch nicht mal eine Erklärung oder Rechtfertigung, um ihn gehen zu können. Weil er ist für dich bereitet. Er ist für dich eröffnet. Er ist für dich geebnet und er ist für dich hindurchgezogen bis zum Ziel, sodass nichts und niemand dir auch je das Ziel, nämlich eins zu sein mit dem lebendigen Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, verbauen oder verrücken kann. Lasst uns Pilger sein. Lasst uns Leute sein, die wissen, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und der meinen Ausgang, indem ich starte auf diesen Weg, ebenso behütet wie meinen Eingang, indem ich ankomme am Ziel. Er hat für mich jeden Schritt vorbereitet. Er ist Anfänger und Vollender meines Glaubens. Und diese Gewissheit und diese Freude, in der kann es Ostern werden, aber auch Alltag und was immer kommen mag. Denn er ist derselbe, gestern und heute und in alle Ewigkeit. Und das alles ist er um unsertwillen. Das alles ist er für uns. Denn sonst hätte er uns nicht erschaffen müssen. Ich komme zurück auf den Gedanken des Anfangs. Nötig war es nicht, dass er uns erschuf. Der Kosmos vor uns und ohne uns war wahrscheinlich vollkommener, war wahrscheinlich schöner, war mit Sicherheit unbeeinträchtigter, als er es mit uns ist. Denn der Sündenfall, der geht auf unser Konto, der den Kosmos und diese Welt zerstört hat und das menschliche Dasein noch dazu. Aber er wollte uns. Er wollte nicht ohne uns derselbe sein, gestern, heute und in Ewigkeit. Und er wollte die Schönheit, die Erhabenheit, die unaussprechliche Herrlichkeit seiner ewigen Herrschaft eben nicht ohne uns gestalten. Und darum sei dabei. Und mach, ich hätte bald gesagt, die Tribüne voll oder die Bühne oder die Festtafel oder was auch immer. Lass deinen Platz nicht leer bleiben, damit die Herrlichkeit Gottes vollkommen sei. Und das ist sie in Christus Jesus nur mit dir. Lasst uns Pilger sein. Amen.